Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute bei dem Thema Sokrates weitermachen. Das letzte Mal habe ich ein bisschen begonnen, was war eigentlich sein Anliegen? Und in seiner Verteidigungsrede entwickelt er den Begriff der Sorge um die Seele oder um das Selbst. Und bester Mann, schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangst, und für Ruhm und Ehre, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass sie sich aufs Beste befinde, sorgst du dich nicht und hieran willst du nicht denken. Und das ist offensichtlich so eine Zustandsbeschreibung von Sokrates und seiner Mitwelt. Und es war so sein Anliegen, dass die Menschen statt sich um Geld, Ruhm und Ehre zu kümmern, sich um die eigene Entwicklung kümmern. Und das nannte er dann Sorge um die Seele oder um das Selbst. Im Griechischen ist das Selbst hier mit Psyche genannt. Also könnte man das auch den Begriff übernehmen, also Sorge um die eigene Psyche. Nun stellt sich aber die Frage, warum folgen die Menschen oder sind die Menschen, die Athener, nicht den Hinweisen von Sokrates gefolgt, sondern seine Intervention hat ja offensichtlich dazu geführt, dass sie ihn angeklagt haben, dass er vor Gericht gelandet ist und dann zum Tode verurteilt wurde und dann auch den Schillingsbecher genommen hat und daran gestorben ist. Seine Intervention war offensichtlich nicht ganz erfolgreich. Was ich so jetzt nicht so direkt gefunden habe bei Plato, also bei den Texten über Sokrates, was die Ursache ist, dass die Menschen der Gier, der Anerkennung, dem Geld hinterherrennen. Das würde ich einfach mal so sagen, müsste man bei Sokrates stehen bleiben. Wenn man jetzt die Entwicklung weitergeht und wir bei der Stoa landen, also 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, Bezug nehmend auf Sokrates, dann ist dort die Frage nach der Ursache, dass die Menschen also dem Geld, dem Ruhm, der Anerkennung hinterherrennen, ist die Antwort, dass es sogenannte Fehlurteile gibt. Das heißt, dass die Leute offensichtlich die Situation falsch beurteilen, in dem Sinne, dass sie glauben, dass sie durch Geld, Ruhm und Anerkennung inneren Frieden erlangen, innere Freude, inneres Glück. Und das wird dann in der Stoa als Fehleinschätzung genannt oder mangelnde Einsicht. Und das ist interessant, weil der Buddha zu einem sehr ähnlichen Ergebnis gekommen ist. Das heißt, auch hier gibt es ja so einmal die Zustandsbeschreibung, erste edle Wahrheit, dass die Menschen, so wie sie mit der Welt umgehen, Leid erfahren. In der zweiten edlen Wahrheit ist es die Ursache, ist die Gier, der Hass und die Verblendung, wobei die Verblendung dann so definiert wird, dass man mangelnde Einsicht in den Lauf der Dinge hat, das heißt in die Vergänglichkeit. Auch hier haben wir so eine Idee von Fehlurteil, könnte man den Begriff übernehmen, oder mangelnde Einsicht, dass also auch hier die Menschen glauben, dass sie Dinge festhalten können, die in sich aber veränderlich sind, die in sich Prozesse sind und nicht abgeschlossene Objekte. Alles verändert sich und in unserer heutigen Sprache würde man sagen, das ist eine Prozesstheorie und nicht eine gegenständliche Theorie, wo es also Gegenstände gibt, die man festhalten kann und besitzen kann. Durch diesen Trugschluss oder durch dieses Fehlurteil sind die Leute offensichtlich auf dem Trip immer mehr Dinge anhäufen und sind dann frustriert, wenn ihnen diese Dinge aus den Händen gleiten. Das bezieht sich einerseits auf unsere vorgestellte gegenständliche Welt, als auch auf unsere eigenen inneren Prozesse und auch unseren Körper. Auch unser Körper ist Veränderung und auch hier macht es wenig Sinn, an bestimmten Idealvorstellungen festzuhalten und versuchen, diese Idealvorstellungen künstlich herzustellen, um wieder jung und schön auszusehen, ist das immer nur eine Zeit lang funktionierend. Also auch hier wäre die Ursache für unser Leid, für unsere Gier, unsere Aversion, in der mangelnden Einsicht zu sehen. die Lösung, und das ist jetzt interessant, da läuft es ein bisschen auseinander. Bei Sokrates, wenn man zumindest den Texten von Plato glaubt, war eigentlich die Lösung die, dass er versucht hat, über die Argumentation die Menschen zur Einsicht zu bringen. Und dahinter steckt, dass wenn jemand die Dinge wirklich richtig sieht, dass er sich dann auch verändert, dass er sein Leben verändert, offensichtlich, dass er also ein ganz anderes Leben lebt. Das hat bei einigen Schülern von Sokrates funktioniert, aber so wie ich das letzte Mal ja das dargestellt habe, offensichtlich bei den meisten eigentlich nicht. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das die ganze Intervention von Sokrates war. Aus den Texten von Plato hat man den Eindruck, es geht eigentlich immer nur ums Reden, ums Argumentieren, um die Logik, um den anderen zu überzeugen. Bei dem Buddha können wir feststellen, zumindest in der heutigen Lesart, dass es einerseits sehr wohl auch um das Argumentieren geht, also um das kognitive Verstehen und den anderen zu überzeugen, beziehungsweise dem anderen zu zeigen, dass er vielleicht auf dem falschen Trip ist. Aber zusätzlich ging es auch um einen Trainingseffekt. Das heißt, es gab zumindest in späterer Zeit das Konzept der Gewohnheitsmuster, was also in diesem Begriffsschemata des Karma verborgen ist. Das heißt, dass wir aufgrund früherer Taten uns bestimmte Gewohnheitsmuster angeeignet haben und die sich dann aufgrund ihrer eigenen Dynamik auch ausagieren. Das ist ja eigentlich das, was in dem Begriff Karma und die Anhäufung von Karma, also in dem Konzept der Anhäufung von Karma drinsteckt, dass es da sozusagen einen selbstgemachten Automatismus gibt, den wir auch jetzt in unserem Leben erleben, sprich die Folgen unserer früheren Taten, unseres früheren Karma. Und das kommt dem heutigen psychologischen Verständnis von Gewohnheitsmustern sehr, sehr nahe. Das heißt, die Gewohnheitsmuster, zumindest aus der Psychologie her, sind ja auch nichts als gelernte Muster, Handlungsmuster, die ab einem bestimmten Punkt dann einen Automatismus machen, wo dann einfache Einsicht zu wenig ist, um dieses Gewohnheitsmuster zu verändern. Die Einsicht hilft uns im Alltag, das Gewohnheitsmuster zu entdecken, wenn es sich aktiviert. Und dann müssen wir aber wieder trainieren, um den Gewohnheitsmuster nicht automatisch Folge zu leisten. Das heißt, es geht um einen Schritt mehr als nur die Einsicht, sondern es geht auch darum, bestimmte Gewohnheitsmuster zu verändern über Gewöhnung bzw. Entwöhnung. So müsste man es beschreiben. Und in meinem Verständnis ist das Gesamtpackage im Buddhismus bzw. bei dem historischen Buddha schon formuliert worden. Und das vermisse ich ein bisschen bei Sokrates, wobei man vorsichtig sein muss, weil es gibt ja keine lebende Tradition mehr und man weiß nicht wirklich, ob er nicht das auch wirklich gelehrt hat und nur Plato hat es halt nicht in seinen Texten überliefert oder nicht so in den Vordergrund gesetzt. Bei der Stoa, also sagen wir 300, 400 Jahre später, hat man, wenn man die Texte sich anschaut, sehr wohl das Gefühl, dass es dort also um psychologische Prozesse geht und auch um Gewöhnungsprozesse und auch, wie man also mit diesen Gewohnheitsmustern anders umgehen kann. Was das Interessante oder das Verbindende bei diesen Konzepten ist, es sind alles individualpsychologische Konzepte. Es wird immer nur zentriert auf die einzelne Person, unabhängig in welcher Welt sie lebt, unabhängig welcher Gesellschaftsschicht sie angehört und welche Sozialisation sie erfahren hat. Ja, sondern es geht eigentlich immer nur um die einzelne Person. Also insofern sind das personenzentrierte Ansätze. Sehr ähnlich auch in unserer heutigen Psychologie. Einer der Eckpunkte, auf die ich mich beziehe, ist Maslow, Abraham Maslow, mit seiner Bedürfnispyramide. Und er hat auch dort ein Erklärungsmuster, warum Menschen in ihrer eigenen Welt bleiben und sich vielleicht nicht weiterentwickeln, so wie man das im Buddhismus erwarten würde. Das heißt, er leitet das also von der Bedürfnispyramide her, insofern, dass viele Menschen einfach mit dem Bedürfnis der Anerkennung zum Beispiel beschäftigt sind und ihr ganzes Leben um dieses Bedürfnis der Anerkennung gruppieren und Dinge machen, um Anerkennung zu bekommen. Ein Konzept in dieser Bedürfnispyramide ist das, wenn man dann dieses Bedürfnis gefüllt hat, dann kann man zur nächsten Stufe gehen, also spirituellen Bedürfnissen. Das wäre ein anderes Erklärungsmuster. Was bleibt, ist, dass in diesem Erklärungsmuster eigentlich Gewohnheitsmuster meines Wissens gar nicht vorkommen. Also das, womit wir in der Meditation hauptsächlich beschäftigt sind und auch im Alltag. Und der zweite Punkt ist, bei diesem Konzept ist es auch wieder ein personenzentriertes Konzept. Das heißt, die Umwelt ist ziemlich egal, könnte man meinen. So, dann finde ich diese personenzentrierten Konzepte greifen ein wenig zu kurz, weil sie lassen den gesamten Sozialisationsaspekt, das heißt unser Werden durch Erziehungsprozesse, außen vor. Und insofern würde ich als nächstes Beispiel den Kant bringen, also Immanuel Kant, ein deutscher Aufklärer des 18. Jahrhunderts. Er hat also in seinem berühmten Text über die Aufklärung, also mit dem Titel Was ist Aufklärung? Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug vorlesen. Wobei, diesmal lese ich ein bisschen mehr vor als sonst. Insofern ist es auch wieder etwas Neues dabei. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Soweit ist das nicht wirklich was Neues. Das hätte auch Sokrates sagen können. Im nächsten Abschnitt beschäftigt er sich mit den Ursachen, warum denn die Leute nicht so mutig sind, sich ihres Verstandes zu betätigen. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Und das ist ein neuer Aspekt. Es geht hier um Bequemlichkeit. Kant bringt diesen Aspekt der Bequemlichkeit hinein. Und er bringt aber dann noch einen anderen Aspekt. Und das ist, finde ich, was Neues. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit außerdem, dass er beschwerlich ist, das ist also die Faulheit, auch für sehr gefährlich halte. Dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben, nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperren, wagen durften. Das heißt, er bringt hier ein ganz neues Argument rein. Er bringt die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse in das Werden des Einzelnen hinein. Und das ist, finde ich, im Zusammenhang jetzt selbst zum Buddhismus als auch zum Sokrates ein neuer Aspekt. Sie bringen hier eigentlich die Diskussion, die heute, finde ich, fast schon zum Allgemeingut gehört, dass unser Werden natürlich maßgeblich durch unsere gesellschaftliche Sozialisation entstanden ist und wir dann natürlich trotzdem, so wie wir sind, damit umgehen lernen. Dieses Personalisierte fällt nicht weg, aber ich glaube, vom Erklärungsansatz, warum wir so sind, wie wir sind, ist der Aspekt der Sozialisation ein wesentliches Erklärungsmuster. Da würde ich sagen, das ist so das gesamte Bild, was eine gute Erklärung gibt. Erstens, wie wir selbst geworden sind und zweitens, warum auch viele andere Menschen in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit nach Kant verharren, weil es offensichtlich genug Kräfte in der Gesellschaft gibt, die auch ihren Vorteil davon haben. Das sind die Oberaufseher, wie Kant sie witzigerweise nennt. Wobei man darf nicht vergessen, Kant war kein Revolutionär. Der Text ist vor der Französischen Revolution geschrieben worden oder publiziert worden. Mal schauen. Kurz vor, also 1784. 1789 war die Französische Revolution. Er war in Königsberg Professor auf der Universität. Das heißt, er war sehr wohl auch in einem autoritären Staatsgefüge, sprich, ich glaube, das war der preußische König, was der sein Chef war, oder? König, also Königsberg hat wahrscheinlich zu Preußen gehört. Ja, also Ostpreußen, aber ich glaube, es gab nur einen preußischen König. Ja. Ich glaube, das war der Beginn, um auch Herrschaftsverhältnisse in Frage stellen zu können, was ja dann maßgeblich auch in der Französischen Revolution gemacht wurde, sprich die Herrschaftsformen der Kirche als auch des Adels wurden dort maßgeblich in Frage gestellt und in Frankreich sehr radikal auch bekämpft. Worauf ich hinaus wollte, war die Frage, was hält Menschen in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit? Und ich denke, wir haben einige Ideen bekommen, was dazu alles beiträgt und aus welchen Perspektiven man diese Frage herangehen kann. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so stehen. Danke.